Herzlich willkommen zu dieser Sonderfolge. Es ist mittlerweile Tradition, dass sobald einer von uns ein Buch schreibt, wir eine Sonderfolge zu diesem Buch machen und Hintergründe erklären, die Geschichte zu der Geschichte.
Ich finde schön, dass du sagst, es ist Tradition, dass wenn einer von uns ein Buch schreibt. Bisher zwei Sonderfolgen zu Büchern gemacht. Im Schnitt hat jeder von uns bisher ein Buch geschrieben.
Durchschnittlich jeder eins, ja, das stimmt.
Und so einer zwei durchschnittliche.
Oh, alles klar. Oh Gott. Wir haben jetzt aber die Situation, dass du endlich nach einem Wahnsinns-Leidensweg, ja, den wir gleich hier aufblättern werden, deinen Roman rausgebracht hast. Heute. Man vergisst nicht, wie man schwimmt.
Kommt jetzt, alle ist jetzt raus.
Könnt ihr jetzt sofort, während das Intro läuft, direkt bestellen und dann gleich alle Infos dazu und die spannende Geschichte hinter der Geschichte. Jetzt gleich in der Sonderfolge.
Gefühlte Fakten mit Christian Huber und Tarkan Bakci.
Ja, im Schnitt 1 und jetzt machst du den Durchschnitt kaputt. Jetzt ist es jeder 1,5.
Ja.
Jeder hat im Schnitt 1,5 Bücher während des Podcasts veröffentlicht, weil
Ist mein viertes Buch.
Es ist dein viertes Buch. Es ist bloß rein offiziell dein Debütroman,
genau,
weil die anderen Bücher ja sehr autobiografisch waren.
Ja, es ist mein erstes richtiges Buch. Also ich muss da immer an die Situation denken, als ich den Autorenvertrag bei dem Verlag unterschrieben habe und die Verlegerin überlegt hat, wann denn ein Buch von mir erscheinen könnte, in welchem Monat, was denn gut wäre. Und dann hat sie so laut gedacht und meinte so, ja, im März, da kommen ja dann so, und ich habe dann gesagt so, ja, so richtige Bücher, ne, das ist dann schlecht. Aber es ist jetzt März und es ist ein richtiges Buch.
Ja, wobei ich das auch ein bisschen, die anderen Bücher waren ja auch richtige Bücher.
Ja, es schon, also Neue ist halt ein richtiger Roman. Also wo ich mir vorher halt richtig überlegt habe, wo ich hin will und was ich schreiben möchte und so.
Hast du das bei den anderen nicht?
Ich habe bei den beiden Weihnachtsbüchern einfach drauf losgeschrieben.
Wirklich?
Ja, weil ich hatte keine Ahnung, wie man ein Buch schreibt.
Und du hast beim ersten Wort angefangen und dachtest mal gucken, wo mich die anderen Wörter hinführen.
Ja, das war bei den letzten beiden Büchern so. Und das allererste Buch war ja wirklich nur so eine Sammlung von so kürzeren Geschichten.
Ja, das waren quasi längere Twitter-Threads eigentlich gesammelt.
Eigentlich war es, jedes Kapitel war eigentlich ein Tweet, um den ich rum irgendwas erzählt habe. Tatsächlich.
Ja? Ja? Ach krass. Ja, bei den Weihnachtsbüchern hätte ich nie gedacht, dass du da einfach so mal drauf.
Aber bei den Weihnachtsbüchern ist es ja nicht so. Da gibt es ja nicht so eine richtige Figurenentwicklung. Also die Hauptfigur bleibt eigentlich die gleiche bei den Weihnachtsbüchern. Und bei meinem neuen Buch ist es schon so, dass die Hauptfigur eine richtige Entwicklung durchmacht.
Wie
so ein richtiges Buch.
Ja, und ich weiß auch, dass du dieses richtige Buch, dass es eine lange Geschichte hat. Weil ich glaube, vor anderthalb Jahren hast du angefangen. Nee, wann hast du angefangen?
Ich habe angefangen, als wir den Podcast angefangen haben. Vor 2,25 Jahren.
So lange machen wir diesen Podcast schon.
Mir kommt es noch länger vor, tatsächlich. wir machen den Podcast seit Juni 2019.
Boah.
Ja,
richtig. 2019 krass. Klingt nicht so lang weg, aber es ist.
Ich finde, 2019 klingt noch viel länger weg. Es war ein komplett anderes Leben damals. Ja,
ich finde es ganz eigenartig, weil ich finde, 2020 klingt genauso weit weg wie 2019. Mhm. Und 2018 ist 10 Jahre her. 2016 ist so ein paar Jahre her, 2012 ist wieder 100 Jahre her.
Ja, ich finde es alles komplett surreal. Und ich habe 2019 halt diesen einen Buchvertrag unterschrieben für zwei Romane bei einem Verlag. Und das ist nicicht der Verlag, bei dem ich jetzt bin. Und
Juicy Gossip Time!
Juicy Gossip. Und da habe ich halt für zwei Romane unterschrieben und habe viel zu schnell angefangen zu schreiben.
Ja.
Und hab drauf losgeschrieben, wochenlang, monatelang, und der Verlag fand es auch nicht schlecht, was ich da schreibe. Mhm. Aber ich habe selber gemerkt, dass es nicht so toll ist. Also mir richtig unwohl gefühlt und habe mich wirklich von Seite zu Seite schlechter gefühlt beim Schreiben.
Aber lass uns da doch noch mal ein paar Schritte zurückgehen, weil es ist ja jetzt, wir beide wissen, wie das läuft mit Verträgen und sonst was. Aber mal ganz einfach erklärt, wie passiert, was steht in so einem Vertrag und wie viel kommt vom Verlag und wie viel kommt von dir? Also ich weiß noch, dass bei meinen Büchern das war, so war. Also ich hatte ja jetzt mein Debütroman, war ja tatsächlich einfach, da habe ich mich durchgeblufft, das habe ich, glaube ich, mal irgendwann erzählt.
Ja, du hattest nichts.
Ja, ne? Und bin aber hin zum Verlag, habe gesagt, ich habe alles. Und da kam sehr viel dann von mir.
Ja.
Beim zweiten Buch war es auch so, da habe ich ja den Tatortreiniger Thomas Kund kennengelernt und wusste, ich will seine Geschichte schreiben. Das heißt, da bin ich auch schon zum Verlag gegangen mit, das ist mein nächstes Buch.
Ja.
Wie war das denn bei dir? Weil es gibt ja auch andere Varianten, wo Verlage auf Menschen zukommen, wie zum Beispiel, ich weiß gar nicht, ob ich jetzt was nennen darf. Ich nenne mal keinen Namen. Aber
du kannst mich nennen. Die beiden Weihnachtsbücher, da war es so, dass Rowohlt gefragt hat, ob ich Lust habe, Bücher zu schreiben, die an Weihnachten spielen.
Genau, und die sind auf dich über Twitter aufmerksam geworden. Ja. Das wollte ich jetzt nennen, ohne Namen zu nennen, aber dich kann man da ja einfach als Beispiel nehmen. Da wird dann halt gesehen, oh, da schreibt jemand und hat große Reichweite.
Und das kann vielleicht sogar ein bisschen schreiben.
Genau,
manchmal.
Also ich habe 4, 5 Tweets gesehen,
genau.
Die schreiben sich super. Und das könnte sich gut verkaufen und dann fast schon mit so einem Business-Blick da Leute gescoutet werden.
Ja, bei Rowohlt war es ein bisschen anders. Ich kannte die Lektorin da schon und habe mich mit der super verstanden. Und, aber das gibt's. Es gibt schon dieses Scouting, dass Leute gucken oder Leute von Verlagen gucken, wer hat denn eine möglichst große Reichweite?
Genau.
Auch Influencer schreiben ja, also bringen ja Bücher raus regelmäßig. Ja. Und
teilweise schreiben die diese Bücher auch.
Teilweise. Manchmal schreiben die diese Bücher selber. Bei diesem von 2019 Buchvertrag bei mir war es einfach so, dass der Verlag Interesse hatte, mich als Autor zu haben.
Ja, nachdem du eben mit 2 Büchern schon gezeigt hast, hey, aber kamen die auf dich und meinten, ey, wir freuen uns auf dein drittes Weihnachtsbuch? Oder
ich hatte auch ein Angebot für ein drittes Weihnachtsbuch.
Ja?
Ja. Das wollte ich aber nicht machen. Ich wollte nicht der Weihnachtsautor werden.
Wäre auch geil, aber
na, wenn du es hast dein Ding so ist schnell so ein. Aber es ist halt, ich mag Weihnachten, ja. Aber,
aber nicht, fucking, nicht 3 Bücher.
Ich mag nicht 3 Bücher lang.
Aber gab es dann auch so, okay, folgende Idee, Christian, Ostern.
Ja, also.
Ernsthaft?
Nicht so deutlich, aber es war schon so, ich gucke schlag mir mal den Kalender auf und gucken, was es noch für Feiertage gibt.
Man kommt da ganz schnell ins Verächtliche, aber es ist nun mal so, dass wir ja Teil der Kreativindustrie sind.
Mhm.
Das heißt, natürlich muss der Blick auch immer mitgedacht werden. So, was verkauft sich gut, was könnte gut funktionieren? Da ist ein Autor, der hat sich schon etabliert mit Weihnachtsbüchern. Natürlich ist da der logische Gedanke, hey, wie wäre es mit anderen?
Das ist auch völlig okay.
Ja.
Nur ich wollte es nicht. Ich habe direkt gesagt, nee, ich werde jetzt nicht ein drittes Weihnachtsbuch schreiben. Und in diesem Gespräch ging es darum, dass ich wusste noch nicht genau, was ich schreiben will. Aber dann, als ich dann den, dann haben die gesagt, ja klar, wir lassen dir komplett freie Hand, mach einfach, wir vertrauen dir, du wirst es schon hinkriegen.
Super ist.
Was unfassbar ist. Also die geben dir ja, du kannst ja dann, die geben dir ja Geld, von dem du leben kannst.
Ja.
Und dann war es so, dass ich diesen, also erst war ich komplett frei im Kopf, so, also kein wenig Druck. Und dann aber, als ich diesen Vertrag unterschrieben hatte, war plötzlich irgendwie so ein Schalter umgelegt in meinem Kopf.
Jetzt hast du Verantwortung.
Jetzt habe ich plötzlich irgendwie, jetzt muss ich.
Ja.
Das war es so. Und dann habe ich angefangen, eine Geschichte zu schreiben, mit der ich unglücklich war. Und habe die dann weitergeschrieben. Und fast ein Dreivierteljahr. Lustigerweise kann man das im Podcast
nachverfolgen.
Ja. Wir haben, weil das Buch steht ja schon seit Montag, gibt es ja schon in manchen Läden und manche haben es schon geschickt gekriegt. Auch vielen Dank an die Leute, die mir schon alle geschrieben haben und Fotos geschickt haben und mich verlinken und so. Und manche haben mir geschrieben, dass sie im Podcast verfolgen konnten, wie es mir ging.
Ja, natürlich.
Das ist völlig irre.
Das stimmt. Man hat immer mal wieder so Wasserstände von dir gesehen. Weil du hattest ja die Phase, wo du dann angefangen hast zu schreiben und ich glaube, du hast die Hälfte schon fertig geschrieben.
Ich hatte es fast komplett fertig.
Ja, krass.
Und war aber wirklich, also ging es mir psychisch auch echt schlecht. Also ich habe wirklich nicht nur Nächte nicht gepennt, ich habe wirklich Monate nicht gepennt. Und habe Belly jede Nacht aufgeweckt und wirklich, ja, das klingt jetzt im Nachhinein, kann ich drüber schmunzeln, aber in dem, da war es echt die Hölle. Und wirklich habe sie aufgeweckt und meinte, ich weiß nicht mehr, was ich machen soll.
Aber
ich bin unglücklich mit meiner Geschichte.
Genau, hat die Geschichte nicht funktioniert oder warst du einfach nur.
Die hat schon funktioniert, das wäre schon irgendwie gegangen, aber es war nicht so gut, wie ich dachte, dass ich schreiben kann.
Aber war es die Geschichte oder war es das Geschriebene? Also was genau war der Quell des Unglücks?
Das war beides tatsächlich. Also es war die Geschichte über, wie ein Sohn seinen Vater wiederfindet. Also der Vater war verschollen und der tritt dann plötzlich wieder in das Leben des erwachsenen, inzwischen erwachsenen Sohnes. Und das war irgendwie, das war mir zu Klischee. Okay. Also, weil ich das war was, was ich selber nie erlebt hatte.
Ja, darauf wollte ich auch so ein bisschen hinaus. Ich habe ja lesen dürfen.
Ja.
Und ich fand,
die Sachen, die ich gelöscht
hatte. Genau, das, was dann im Müll gelandet ist. Hm. Und ich fand, es war sehr gut geschrieben, tatsächlich. Aber es war, als hättest du einen Film gesehen und den quasi. Das war's auch. Und, ah ja, genau, dann passiert normalerweise sowas, dann passiert sowas. Und ich fand es so spannend zu sehen bei deinem neuen Buch, wie viel mehr von dir da drin steckt.
Ja.
Also wie viel mehr ist nicht, okay, was gibt es denn sonst so, was packe ich zusammen, sondern, ah ja, klar, natürlich, was das ist Christian, hat. Da hat Christian gelebt, das ist irgendwie auf links gedreht, irgendwie deine Welt, und es war sehr viel ehrlicher.
Ja, danke.
Ich habe nicht gesagt, dass es gut war. Ich habe nur gesagt, dass es sehr viel ehrlicher war.
Und bei dem, dann war es halt wirklich so, dass ich irgendwann nicht mehr konnte. Und das Krasse war, das, was mich halt echt gerettet hat, war halt dieser Podcast. Das klingt halt jetzt mega cheesy.
Mhm.
Ist auch mega cheesy.
Nee, man kann auch schon sagen, also, dass ich dich auch ein bisschen gerettet habe.
Hast du? Ne? Kein also, Scheiß.
Das Wort Held wird immer recht leichtfertig benutzt, aber manchmal ist es halt auch angemessen.
Du ziehst es jetzt so ins Lächerliche, weil es völlig ernst.
Ja, wirklich.
Das hat mich echt gerettet. Und dann war es halt irgendwie so, dass ich konnte nicht mehr und habe dann mit meiner Agentin geredet, also die sich da um diesen ganzen Buchkram kümmert, und habe gefragt, was soll ich denn machen? Dann meinte die, es gibt nur eine Möglichkeit. Du musst neu anfangen. Und dann habe ich neu angefangen, habe denselben Fehler nochmal gemacht.
Ja, das ist das super Tragische an der Geschichte. Aber wie lange hast du denselben Fehler nochmal gemacht? Zwei Sätze, zwei Seiten? Nein.
Also auch nochmal ein halbes Buch lang. Ich habe nochmal angefangen zu schreiben, und in dieser komischen Stimmung, die dann auch bei dem Verlag halt herrschte und in meinem Kopf vor allem. Also die waren cool, die meinten sie, dann fang halt nochmal an.
Ja, das was ist alles, auch wieder
alles in Ordnung. Cool ist. So, aber vor allem war es halt in meinem Kopf. Und dann habe ich nochmal angefangen und es hat mir wieder nicht gefallen.
Aber so. Wusstest du da schon, warum dir die erste Version nicht gefallen hat? Hattest du da schon einen Analysemodus angeworfen? Nee, du warst nicht. Einfach nur unzufrieden.
Ich war nur unzufrieden. Das war nur unzufrieden. Und dann beim zweiten Mal war es so, dass ich habe quasi wieder die gleiche Geschichte geschrieben, weil ich nämlich dachte, naja, das könnte schon funktionieren. Ja. Und auch diese Vater-Sohn-Thematik, da werden sich viele mit identifizieren können, aber halt ich nicht.
Ja.
Das war immer das Problem. Und dann die ganze Scheiße nochmal durchgemacht, wieder mit meiner Agentin geredet, und die meinte so, komm, du löscht das jetzt, dann machst du mal 2 Monate nichts.
Ja.
Und dann fängst du beim neuen Verlag neu an.
Ja.
Und diese Erleichterung und dieses Gefühl so, boah, ich muss jetzt nicht das irgendwie irgendwelche Erwartungen erfüllen, sondern ich kann jetzt erstmal mit mir selber klarkommen, das war wichtig.
Das glaube ich. Das ist auch, finde ich, ein Fehler, den nicht nur du machst. Da nehme ich jetzt mal die Lupe raus.
Zweimal.
Der Unterschied ist, dass du den doppelt machst. Also es gibt viele Leute, die gegen die Wand rennen, aber die dann noch mal ausholen und sagen, vielleicht, wenn ich noch schneller laufe.
Das ist es nämlich.
Ich nehme mal jetzt das scharfe Messer der Beobachtung, das Skalpell der Beobachtung. Und seziere die gesellschaftlichen. Nein, Quatsch, ich wollte einfach nur sagen, ich habe das Gefühl, dass genau dieser Gedanke, den du hattest, da könnten sich Leute mit identifizieren, das könnte gut ankommen, das könnten Leute cool finden, dass das, finde ich, das ist, was Kreativität vergiftet. Ja. Womit ich häufig, vor allem bei Arbeiten mit größeren Produktionsfirmen oder Redaktionen, man kommt ja rum als Autor und lernt viele Konzepte kennen, und man spürt sofort, finde ich zumindest, den Unterschied zwischen, da ist eine Gruppe, die will was erzählen und die hat da Bock drauf und das kommt von denen, oder da haben sich Leute getroffen und überlegt, was könnte denn anderen Leuten gefallen.
Ja.
Und ich glaube, diese anonyme Masse, die gibt es gar nicht. Dieses Marketingdenken von, die Leute könnten das mögen. Nee, ich glaube, jeder Mensch hat in sich drin ein ganz feines Instrument, das sofort ausschlägt, wenn es merkt, da ist gerade jemand ehrlich, da verarbeitet gerade jemand, was ihn wirklich bewegt. Oder die Leute wissen selber nicht, was sie da machen und bewerten das danach. Ich glaube, Kreativität, die ehrlich ist, wird sehr viel mehr belohnt als so Marketing-Kreativität.
Ich finde den Gedanken, das ist für mich sogar schon ein Gedanke zu viel, dass es dann mehr belohnt wird, sondern ich fühle mich damit einfach wohler.
Ja.
Also mit dem Buch, das ich jetzt geschrieben habe, bin ich halt happy. Also natürlich gibt es auch Stellen, die ich selber, aber ich kennst mich, ich zweifle ständig an mir. Wenn zu mir jemand sagt, das ist ein gutes Buch, dann sage ich, du hast das nicht gelesen.
Ja, alles klar. Natürlich. Klar. Wo sind die Kameras?
Gutes Buch. Ja. Da ist eine Kamera. und das reicht mir aber, wenn ich mich okay damit fühle.
Ja.
Und
Was ist denn in den 2 Monaten passiert? Wo du, hast du dann gar nicht mehr an irgendwas gedacht oder hast du 2 Monate lang drüber nachgedacht, was falsch gelaufen ist? Also wie kam es, dass du beim 3. Anlauf nicht wieder gegen die Wand gelaufen bist?
Ich habe anders angefangen zu schreiben. Also ich habe bei denen, die ich gelöscht habe, von vorne angefangen zu schreiben. Mhm. Und ich weiß nicht genau, wie du das machst, aber ich glaube, wir sind uns da nicht unähnlich. Bei dem Buch, das ist bei dem Roman, der es jetzt geworden ist, habe ich mir halt komplett überlegt, wie ist meine Hauptfigur, Krüger, also Pascal, wie ist der am Ende? Also was ist der am Ende für ein Mensch, am Ende von dem Buch? Und dann wusste ich immer, worauf ich hinschreibe. Ich habe dann auch tatsächlich, das Buch ist aufgeteilt in, genau, kann man kurz erzählen, worum es überhaupt geht.
Ja.
Das Buch ist aufgeteilt in 5 Teile. 4 davon spielen an einem einzigen Tag am 31. August 1999. Und was ich gemacht habe, von diesen 5 Teilen, aus denen das ganze Buch besteht, ich habe Teil 4 als allererstes geschrieben. Und das weiß ich noch, ich bin bei meinen Eltern in meinem alten Kinderzimmer gesessen. Und wir haben da auch Podcast aufgezeichnet. Ich weiß nicht mehr, wie die Folge hieß, aber kann man nachhören. Muss ungefähr im November 2020 muss es gewesen sein. Und da war ich bei meinen Eltern und habe so richtig dieses Dorfleben aufgesaugt. Mhm. Also weil das Buch spielt ja auch in der Kleinstadt, auf dem Land und so. Und es ist eigentlich die Stadt, in der ich aufgewachsen bin. Und hatte, als ich wirklich dieses Gefühl, in der Geschichte zu sein. Und dann habe ich diesen 4. Teil bei meinen Eltern fast komplett runtergeschrieben. Und als ich das hatte, wusste ich, ich hab's.
Ja, da will ich hin.
Da will ich hin. Ja. Und jetzt, ich weiß den Weg, ich kenne das Ziel. So, und jetzt muss ich nicht mehr durch ein Labyrinth irren und hoffen, dass ich irgendwie irgendwo rauskomme, sondern ich weiß den Weg, jetzt muss ich nur noch gehen.
Ich glaube, wenn du mit 1000 AutorInnen sprichst, kriegst du 1000 Arten, wie Bücher geschrieben
werden. Absolut, du kriegst 3000.
Ja, da gibt es also einmal das, da gibt es auch die Fraktion, die sagt, ja, wenn ich weiß, was am Ende passiert, dann muss ich es ja gar nicht mehr schreiben.
Ja,
und ich glaube, Stephen King ist zum Beispiel ein Verfechter, der sagt, nee, eine Geschichte ist wie ein Fossil, das man freilegt und man fängt an und dann geht man hinterher nochmal drüber und wenn man dann weiß, ist
auch geil. Ich habe sehr viel Stephen King gelesen in letzter Zeit, richtig gut.
Man muss halt fucking Stephen King sein dafür.
Das denke ich mir, das habe ich mir bei jeder Seite gedacht. Und auch so am Ende, so, wo dann seine Erzählung aufgeht, denke ich mir, ja, aber du bist halt fucking Stephen King.
Ja, das ist, also finde ich halt nicht. Sehr beeindruckend auch. Bei mir ist es so, dass ich sehr klar haben muss, tatsächlich nicht, also wo es wirklich bildlich hingeht, sondern wo es thematisch hingeht. Mhm. Also für mich ist auch immer sehr wichtig zu wissen, was ist das Thema? Und so ein bisschen wie so ein Aufsatz. These, Antithese, Synthese. Mhm. Und dann zu wissen, okay, das ist die These. Und ich glaube,
These 1. Synthese 1. Antithese 1.
Das ist das, was ich thematisch verhandle. Ja, das habe ich auch immer im Kopf. Ich kann es nicht mehr normal denken.
Ich glaube, sehr viele Hörerinnen und Hörer können es nicht mehr normal. Wie oft ich Screenshots kriege auf Instagram, wo gerade jemand irgendwie für die Uni lernt oder sonst was. Und dann kommt das Wort These vor. Und dann so, ich habe deine fucking Stimme im Kopf, du Vollidiot.
Naja, jedenfalls, das muss ich klar haben. Aber ich weiß nicht, wie es endet. Ich weiß nur klar, wie es anfängt und was ich thematisch verhandle. Und meistens plane ich sehr genau bis zur Mitte. Aber bereits vor der Mitte merke ich, okay, die Charaktere machen was anderes.
Ja.
Und ab der Mitte weiß ich meistens nicht, was passiert. Das erklärt sich dann im Schreiben. Aber das Ende habe ich dafür thematisch zumindest.
Ja, aber dann weißt du ja, wo es in der Mitte weitergeht. Also,
ja, genau, wobei ich da nicht zu weit denke. Weil ich glaube, es ergibt für mich keinen Sinn zu sagen, und nach der Mitte müsst das und das. Weil in dem Moment, wo ich das plane, kenne ich die Geschichte noch nicht so gut wie den Moment, wo ich in der Mitte bin. Und wo ich dann auch Sachen habe, wo ich denke, ja klar, natürlich passiert das nicht so, wie ich dachte, weil das und das habe ich voll überhaupt nicht mit einbezogen. Und deswegen schreibe ich immer bis zur Mitte ungefähr, eigentlich bis vor der Mitte, sehr nach Plan. Mhm. Und dann löst es sich so langsam auf und die Richtung wird klar. Und dann
Richtung Nervenzusammenbruch.
Ja, Richtung Nervenzusammenbruch. Kurzweil-Taste Agente.
Ach so geil, ne, wenn man sich dieses Autorenleben immer so romantisch vorstellt und auch vorgestellt hat. Nee. Es ist die fucking Hölle.
Ich könnte auch niemals im Café schreiben.
Natürlich nicht.
Nein.
Ich habe es gerade vorher ein Interview gegeben im Café. Das hat mich überfordert. Nur so ein Kind, da war auch so ein Slapstick-Moment. Es regnet gerade in Köln und ich habe mich mit der Journalistin in so einem Alt-Omi-Café getroffen, weil ich das ganz geil finde. Reichert heißt das hier. Und da gibt es halt mega geilen Kuchen. Und also wirklich, wie du dir so ein altes Omi-Café vorstellst. Und ich hatte einen Regenschirm dabei, einen großen Regenschirm. Und das Interview war vorbei. Und gerade als wir aufgestanden sind, um zu gehen, bin ich auf den Knopf von dem Regenschirm gekommen. Und der ist unter dem Tisch aufgegangen. Und ich konnte ihn nicht mehr vorziehen. Und die ganzen Omis haben so, es war so komplett still und die ganzen Omis haben mich so angeguckt. Kopf geschüttelt. Ja, sorry. Das ist krass, wenn du so schreibst, dass du von vorne anfängst und es durchziehst bis zur Mitte.
Ja.
Aber du gehst dann schon auch noch mal drüber, oder?
Ja, klar. Vor allem, wenn dann thematisch Sachen noch klarer werden, dass ich dann weiß, ah, okay, und in der Szene, die war viel wichtiger, als ich dachte, da muss jetzt noch mehr rein. Oder die Szene verläuft sich irgendwie, die hat eigentlich nicht so viel mit dem Thema zu tun. Die schreibe ich mal raus. Bei dir war es dann so, du hattest das Ende klar geschrieben, tatsächlich genau, auch fertig geschrieben.
Genau, also nicht ich erzähle jetzt einfach mal, worum es geht und sag dann, was ich ohne fertig ich wir spoilern nichts. Ich lese am Ende von der Folge auch noch was vor. Dann.
Ich freue mich sehr drauf.
Ich habe es schon eingelesen, ich klebe es dann dran.
Egal, freue mich trotzdem drauf. Worum geht's denn? Es geht um einen Autoren, der zweimal gescheitert ist.
Ja, das ist vielleicht meine nächste Story.
Ja.
Bei Man vergisst nicht, wie man schwimmt, geht's um den 15-jährigen jungen Pascal. Und Pascal wird von allen Krüger genannt und man weiß nicht so genau, warum, woher dieser Spitzname kommt. Man weiß ganz viel nicht über Pascal, weil Pascal hat viele Geheimnisse. Und das Buch spielt am 31. August 1999 und es geht um Pascal und um seinen besten Kumpel Victor, die zusammen diesen Tag verbringen.
Was ist das denn für ein Tag? Was ist das denn für ein Datum, das ist, Christian?
Das ist der letzte Tag des Sommers. Also am 1. September dann ist Herbstbeginn. Also die haben nur noch diesen einen Sommertag in ihren Schulferien. Und eigentlich, Pascal hat eigentlich gar keinen Bock rauszugehen. Pascal ist ein richtiger Stubenhocker, Langweiler, mag sich selber nicht und ist aber trotzdem grundguter Typ und sympathischer Typ. Und Victor überredet ihn, dass sie das Haus doch verlassen, dass sie doch rausgehen. Die tragen zusammen so eine kostenlose Tageszeitung aus. Und plötzlich kracht aus dem Nichts Jackie in Pascals Welt. Die rennt, im wahrsten Sinne des Wortes, rennt sie in ihn hinein. Und das stellt Pascals Leben und Pascals Tag komplett auf den Kopf.
Jackie,
ist das Quiz so cool, Alter.
Ich hatte, also beim Lesen habe ich gemerkt, dass du einfach so Spaß an Jackie hattest.
Jackie ist ein bisschen älter als Pascal, ist ein Zirkusmädchen, also ist mit einem Wanderzirkus in der Stadt, wo es auch Parallelen gibt zu dem Ort, wo ich aufgewachsen bin. War auch oft ein Zirkus. Und es war immer ganz spannend, was da für andere Kids dabei sind. Und Jackie ist eben mit diesem Wanderzirkus in der Stadt und Jackie ist das, die coolste, die ist so cool, Alter.
Da hat man richtig gemerkt, dass du einfach auch Spaß hattest, mit der rumzuhängen als Autor.
Ich hätte mit der auf jeden Fall abgehangen.
Ja, es wird, also es klingt nach einem, oh cool, Sommertag. Es wird tatsächlich, so viel darf noch verraten sein, glaube ich. Es fängt an, finde ich, wie so ein klassisches, oh cool, die 90er machen Bock. Und je weiter es sich dreht, desto dramatischer wird es tatsächlich.
Es hat schon mehrere Ebenen, ja. Also Pascal, also man vergisst nicht, wie man schwimmt. Der Titel hat natürlich einen Sinn. Also ich habe nicht einfach random Wörter angereiht. Eins von Pascals Geheimnissen ist halt, dass er nicht mehr schwimmen geht.
Ja.
Der zieht sich, will sich nicht vor anderen ausziehen.
Ja, was erstmal relativ natürlich klingt. Ich will mich auch nicht unbedingt vor anderen ausziehen. Aber er zieht ja nicht mal sein T-Shirt aus.
Er zieht nicht mal sein T-Shirt aus, selbst wenn es jetzt 38 Grad im Schatten ist.
Und er hat sogar immer zwei T-Shirts an, wo ich sehr schmunzeln musste, weil das Original du bist.
Ja, ich habe auch immer zwei T-Shirts an.
Immer zwei T-Shirts
an. Viele Parallelen zwischen Pascal und mir. Und,
also Pascal schon sehr sympathisch.
Ist sehr guter Autor, sehr witzig. Und
den Part, den du geschrieben hattest, das ist der dramatische Part, ne?
Wenn ich das also genau, also es geht eigentlich los wie so eine typische, so eine lockere Coming-of-Age-Geschichte.
Ja. Auch sehr verwurzelt in den 90ern, da hat man auch, finde ich, gemerkt, da hast du dir das richtig von der Seele geschrieben. Du kennst die Zeit, du bist da aufgewachsen. Aber also für jemanden, der jetzt, ich bin jetzt 95 geboren, ich war 1999 4 Jahre alt. Ich erinnere mich jetzt nicht so gut dran.
Mir haben auch Leute geschrieben, die es schon haben, dass sie 99 geboren sind und vieles mega krass war zu lesen.
Gut, ich wollte jetzt meine Meinung dazu sagen, aber die random Meinung von Leuten, die geschrieben haben, wenn du die jetzt mehr wertschätzt, okay. Aber genau das wollte ich auch gerade sagen. Als jemand, der 95 geboren ist. Ich dachte,
dein Satz ist fertig.
Nein, ich wollte genau dasselbe sagen. Dass ich das trotzdem irgendwie cool fand, deine Zeit zu sein.
Ja, aber nochmal zu den Leuten, die mir.
Ja, die dasselbe gesagt haben, deren Meinung anscheinend wichtiger ist, Okay, was haben die denn gesagt?
Das ist halt sehr schön fanden, diese. Die Überthemen von dem Buch sind halt Freundschaft, Liebe und Tod. Und dass die halt diese Dynamik zwischen diesen Freunden wahnsinnig schön fanden und damit mitleben und mitfiebern konnten und sich halt richtig in diese Zeit versetzt hatten, ohne dass sie die halt erlebt haben.
Ja, das fand ich auch. Und es war halt auch nicht dieses oberflächliche, die 90er, kennt er noch,
genau.
Sondern so kleine, feine Beobachtungen, wo ich dachte, ah ja.
Ja, manchmal habe ich schon ein bisschen sehr, sehr drauf auch. Es gibt so eine Stelle, da zähle ich so Alben auf, die 1999 erschienen sind, Musikalben. Und da overpace ich komplett.
Ja, gut.
Also jetzt im Nachhinein beim Lesen denke ich mir auch so, jetzt, warum? Also ist ein bisschen viel.
Gehört aber auch dazu.
Aber es ist halt so geil, weil wenn du mal guckst bei Google, was alles 99 für Alben erschienen sind, ist halt unfassbar. Ich habe mega viele noch weggelassen.
Ja, da musste an die Freibad-Szene denken, wo ich dachte, krass, ich glaube, das liegt daran, dass Freibad universell, auch für Menschen, die 99 noch gar nicht ins Freibad gegangen sind, trotzdem so verbunden ist mit der Jugend.
Ja.
Und dieser Gesamtspirit, fand ich, den hast du so gut eingefangen, dass ich direkt dachte, ah ja klar, damals in den 90ern, als ich im Freibad war, und dann ist mir aufgefallen, ich war in den 2000ern im Freibad, 1999 war ich nicht im Freibad, aber ich dachte direkt, ja, genau wie früher, als ich in den 90ern im Freibad war.
Geil. Ja. Du hast mir eine Sache gesagt, als du es gelesen hast, die ist mir im Gedächtnis geblieben vor ein paar Wochen
schon. Du hättest nochmal neu anfangen sollen,
du Vollidiot. Und ich brauche einen anderen Podcast-Partner. Nee, du hast gesagt, dass du kurz das Gefühl hattest beim Lesen, ach krass, dass Christian diese Geschichte über sich erzählt.
Ja.
Und halt irgendwie das. Und dir dann gedacht hast, einen Moment, halt, das ist eine erfundene Geschichte.
Ja, ich dachte, ja, cool, cool, dass er das erlebt hat, dass er darüber schreiben kann. Das hat er sich aber jetzt einfach gemacht, da irgendwie die Geschichte zu erzählen, bis ich dachte, ach nee, Moment mal, das hat gar nichts mit Christian zu tun. Stimmt.
Ja, es hat schon viel mit mir zu tun.
Es hat sehr viel
mit mir zu tun. Das kann ich aber erst erzählen, wenn jeder das Buch gelesen hat.
Ja, ich meinte mit, das hat nichts mit Christian zu tun, im Sinne von, dir ist das nicht passiert. Also die Handlung, die oberflächliche. Und da wollte ich ja nochmal nachfragen, weil du meintest, du hast den letzten Part geschrieben. Hattest du den letzten Part? Ich habe jetzt zwei letzte Parts im Kopf. Ich weiß nicht, wie ich das jetzt sagen kann, ohne zu spoilern. Was genau hattest du zum Schluss geschrieben? Den Schluss?
Nee,
oder den Schluss?
Ich habe das geschrieben, den Teil 4.
Okay.
Nach Teil 4 kommt noch ein Teil.
Nochmal was, ja.
Den allerletzten Teil habe ich ganz, ganz am Schluss geschrieben.
Ja.
Aber diesen Teil 4, wo es dann so dramatisch drauf zugeht, so den Höhepunkt eigentlich, den habe ich als erstes geschrieben.
Ja. Und dann von vorne wieder aufgerollt.
Ja, genau.
Ja, und was liest du gleich vor, aus welchem Teil?
Ich werde gleich vorlesen, als Pascal Jackie findet.
Findet, also nicht das erste Mal trifft, sondern
genau, das erste Mal trifft, da rennt sie ja in ihn rein.
Ja.
Dann passiert was ich jetzt nicht spoilern will. Und dann muss er sie suchen und findet sie. Und das ist das, was ich gleich vorlese. Das ist auch keinerlei Spoiler, ist ziemlich weit vorne im Buch noch.
Es gibt auch viele Momente, die man wahrscheinlich dann nur denkt, oh krass, okay, aber was ist das? Und ja, müsst ihr halt das Buch für lesen. Man vergisst nicht, wie man schwimmt. Ab jetzt ganz offiziell draußen. Herzlichen Glückwunsch
Dankeschön.
Zur Geburt. Überall erhältlich, zum Beispiel auf manvergisstnichtwiemanschwimmt.de.
Ja,
da könnt ihr euch dann aus einer Linkliste raussuchen, wo ihr es denn bestellen wollt. Oder geht in den Laden. Oder macht beides.
Also für mich ist es komplett surreal, auch die ganzen Nachrichten, die ich jetzt schon kriege. Vielen, vielen Dank dafür. Und ich bin jetzt gerade von dem Interview, das ich hatte, hierher gelaufen, wo wir jetzt diese Folge aufnehmen, und habe mir die Playlist das erste Mal die Playlist zu dem Buch
angemacht. Gibt eine Playlist zum Buch.
Es gibt eine Playlist zum Buch. Musik ist für Pascal wahnsinnig wichtig, was für mich ja auch 99, das war halt eine wahnsinnig krasse Musikzeit. Und habe mir die Playlist angehört und die geht los mit Californication von den Red Hot Chili Peppers und mir ist eine Träne runtergelaufen.
Oh.
Also ohne Scheiß, klingt auch schon wieder cheesy, aber das ist so.
Oh. Das freut mich wirklich.
Ich heule jetzt sehr fast schon wieder. Ja.
Dann würde ich sagen, kauft das Buch auf jeden Fall. Ob ihr es lest oder nicht, ist eigentlich egal. Kauft es gerne. Und postet doch auch gerne ein Bild vom Foto in eurer, ein Bild vom Buch in eurer Hand und bewertet es, wo man es bewerten kann. Ich weiß, wir sagen das hier immer wieder, auch zum Podcast, aber es bringt sowohl für den Podcast als auch fürs Buch uns sehr, sehr viel.
Es bringt wirklich unfassbar viel. Also 5-Sterne-Bewertungen, egal in welchem Online-Shop oder auf welchem Portal und so weiter, das ist für die Sichtbarkeit ist das der Hammer und der Buchhandel nimmt es wahr und so. Also das
und
ist
solange wir in der Kreativindustrie sind, sind wir als Autoren auch noch darauf angewiesen. Also
wir leben halt davon.
Genau, also sobald wir in den Kommunismus wechseln, völlig egal, aber weil es gerade noch sehr wichtig ist, dass man Bücher auch irgendwie sichtbar hat, davon leben wir, von eurem Support tatsächlich. Deswegen empfehlt es gern weiter und also das ist unser echter Job. Dieser Podcast, ich werde mittlerweile wahrgenommen als Podcaster, ja. Was so ein bisschen ist, wie man sagt, ach Hitler, das ist doch der Typ, der immer so...
Bestseller-Autor und Maler.
Ist doch Bestseller-Autor und Maler. So, ja, technisch gesehen hast du recht. Aber er hat da auch noch so ein anderes Ding am Laufen. Oh, und so ist es bei uns auch ein bisschen. Wir sind zu Podcastern geworden, aber eigentlich sind wir Autoren. Und eigentlich ist das unser täglich Brot. Und deswegen hier nochmal wirklich herzlich. Es bringt uns sehr viel. Euer Support ist so viel wert.
Ja.
Und vielen lieben Dank da schon mal im Voraus.
Ja.
Und dann würde ich sagen, Christian, hol mal dein Buch raus und lies jetzt auf jeden Fall live. Das ist nicht vorher eingelesen.
Meinst du, ich schaffe es fehlerfrei, Tarkan?
Christian liest jetzt live fehlerfrei aus dem Buch vor. Und wir hören uns morgen schon wieder.
Wir hören uns vor allem nach dem Lesestück gleich auch noch wieder.
Das auch. Ja. Dann liest jetzt hier Christian aus Man vergisst nicht, wie man schwimmt.
Ich sah das Zirkuszelt zuerst. Es war kleiner, als es vom Dach des Parkhauses ausgewirkt hatte. Wie eine abgeranzte Version der Plakate, die an den Litfaßsäulen in der Innenstadt hingen. Die gelb-roten Streifen der Zeltwände waren vom Wetter ausgebleicht, die Fahnen, die über die Kuppel gespannt waren, waren fransig. Was meine Aufmerksamkeit jedoch mehr erregte als das Zelt selbst, war das chaotische Treiben, das auf dem Areal herrschte. Ein Junge scheuchte ein Pony über den Platz. Eine Frau mit Kreolen, groß wie die Ringe des Saturn, trug eine Kiste Äpfel, während ein hünenhafter Glatzkopf mit Schnauzbart an einem qualmenden Generator herummontierte. Ein Kind bretterte auf einer Motocross-Maschine. Alles und jeder war in Bewegung. Wir hatten unsere Räder an eine Leitplanke geschlossen und mit Betreten des Festgeländes realisierten wir, dass wir die einzigen Besucher waren. Es war gerade keine Vorstellung und von außerhalb war noch niemand willkommen. Wie Spione beäugten uns die Zirkusleute, ohne von ihrem Tun abzulassen. Eigentlich hatte ich einen klaren Plan gehabt. Das Mädchen finden, ihr meinen Rucksack mit meinem Notizbuch und das Nokia für Victor abnehmen und abhauen wie der Roadrunner vor dem Kojoten. Doch jetzt überlegte ich, direkt auf dem Absatz kehrt zu machen. Victor allerdings setzte einen selbstbewussten Blick auf. Wo wir ein rothaariges Mädchen finden könnten, fragte er den Riesen mit dem Schnauzer, der sein öliges Werkzeug am Unterhemd abwischte, bevor er sich kommentarlos wieder der Maschine widmete. Auch die Frau mit den Äpfeln wollte uns nicht helfen. Sie schüttelte die Ohrringe und tat, als spreche sie unsere Sprache nicht. Also überquerten wir den Festplatz und gingen zum hinteren Teil des Feldes, zur Siedlung mit den abgestellten Wohnwagen, Containern und Käfigen. Dort war es ruhiger. Na, gucken wir mal. Victor spitzelte in den ersten Wohnwagen, wobei er sich auf die Zehenspitzen stellte und die Hände an dem fettigen Glas zu einem Sichttunnel formte. Boah, da drin sieht's aus, Alter, sagte er. Aber das Mädchen oder dein Rucksack sind hier nicht. Nimm du die linke Seite, ich such rechts. Er bog ab und ich linste in den nächsten Trailer. Ein durchgesessenes Sofa, eine Herdplatte mit umgestülptem Geschirr. Schnapsflaschen und Kippenstummel, die wie Schaben in einem überquellenden Aschenbecher steckten. Kein Mädchen, kein Rucksack. Im Wohnmobil daneben das Gleiche, dann ein aufgeräumteres. Puppen lagen in einer Kiste, ein aufgeschlagenes Buch auf einem Tisch. Eine Zimmerpflanze wartete darauf, gegossen zu werden. Als ich plötzlich ein Klopfen hörte, hielt ich inne. Es klang, als würde jemand mit einem Beil in einen Baumstamm schlagen. Ich bewegte mich langsamer. In einem Gehege standen zwei Lamas im Schatten eines aufgespannten Lakens und tranken aus einem Bottich. In einem weiteren schnarchten Schweine. Das Holzschlagen, das ich vernahm, war rhythmisch in schneller Abfolge. 1, 2, 3, kurze Pause, dann von vorn. 1, 2, 3, Pause. Zack, 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 Pause. Was war das? Wo kam das her? Von irgendwo hinter den Tieren. Ich blickte in den nächsten Käfig und fuhr erschrocken zurück. Da saß, direkt an den Gitterstäben, ein Panther. Sein schwarzes Fell schimmerte, seine grünen Augen waren geschliffene Smaragde. Panisch blickte ich auf die Käfigtür, doch diese schien Gott sei Dank verschlossen. Zack, zack, zack im Hintergrund. Einen Panther hatte ich bisher nur in Naturdokus gesehen. Die Pupillen zu Schlitzen verengt, fixierte mich das Tier, starrte direkt auf meine Kehle und fauchte mich dann an, dass all meine Instinkte Flucht brüllten. Zack, zack, zack. Unvermindert schlug es weiter in das Holz. Die gespitzten Ohren der Raubkatze wanderten in die Richtung, aus der das Geräusch kommen musste, und wiesen mir den Weg hinter den großen Lastwagenanhänger. Zögerlich wandte ich mich dem Schlagen zu und passierte den Panther, wobei ich dessen stechende Augen weiter in meinem Nacken spürte. Das Holzschlagen wurde lauter. Ich ging in die Hocke, um unter dem Anhänger durchzuspähen und erblickte in einiger Entfernung zwei schlanke Beine in Jeansshorts, ein schwarzes Longsleeve, rote Strähnen wippten in und aus meinem Sichtfeld. Das war sie. Da war das Mädchen mit den roten Haaren. Wie hypnotisiert kroch ich unter den Hänger. Dass mir die auf dem dreckigen Boden verstreuten Schottersteine spitz in Knie und Ellbogen stachen, spürte ich kaum. Doch was das Schlagen war, erkannte ich jetzt. Es war kein Beil, das in einen Baumstamm gehackt wurde, es war ein Messer. Wurfmesser. In schneller Abfolge schleuderte das rothaarige Mädchen die Klingen in eine Holzplatte, auf der die Silhouette eines Körpers aufgezeichnet war. Zack, zack, zack. Mit fließenden Bewegungen trieb sie die Messer in das Holz, exakt an die Markierung. Dann zog sie die Klingen heraus, bevor sie die Waffen wieder in das Brett schnellen ließ. »Krüger!« Viktors gedämpfte Stimme drang zu mir in mein Versteck. Mein Kumpel suchte mich. »Hier unten!« signalisierte ich und sah Viktor, der mir triumphierend entgegenglotzte. »Was ist?« fragte ich leise. »Ich hab ihn!« platzte es aus ihm heraus. »Komm vor da, ich hab deinen Rucksack. Er war in einem der... Oh, fuck!« Viktor war zu mir unter den Anhänger gehechtet. Erst hatte ich gedacht, er hätte sich, wie ich, vor dem Panther erschreckt. Doch dann wurde mir klar, wovor Vic in Deckung gegangen war. Am Eingang der Zirkussiedlung standen die beiden Polizisten, die zu dem Vorfall im Müller gerufen worden waren, und daneben wie ein aufgeblasener Hilfs-Sheriff starkste der Nazi-Filialleiter. Viktor, der mir meinen Rucksack zugeschoben hatte, wies in Richtung der rothaarigen Messerwerferin. »Ist sie das?« flüsterte er. Ich nickte. »Der Nazi und die Bullen wollen die einkassieren.« »Ganz stark kombiniert, Sherlock«, flüsterte ich zurück, und Viktor boxte mir im Liegen in die Nieren, dass ich mich kurz krümmte. »Wäre auch nicht so geil, wenn die uns durchsuchen und den Joint in deinem E-Spec finden, oder Krüger?« sagte er. Da hatte er recht. »Und das geklaute Nokia in deiner Rucksacktasche macht jetzt auch nicht gerade den besten Eindruck. Du hast das Nokia? Psst!« Die Beamten versuchten offenbar, etwas aus den Zirkusleuten herauszubekommen und hatten dabei ähnlich viel Erfolg wie wir. Schließlich stellten die Polizisten den Filialleiter oben an der Straße als Wachposten ab und schritten auf die Wohnwagenanlage zu. Direkt auf die Stelle zu, wo das rothaarige Mädchen ihre Messer warf. Mein Kopf raste. Ich schaute zu Viktor. Ich musste eine Entscheidung treffen. Eine Millisekunde überlegte ich fieberhaft, wobei ich bemerkte, wie meine Fingerkuppen in meiner Hosentasche nervös über die Oberfläche meines Feuerzeugs glitten. »Pfeif«, flüsterte ich endlich. Und als Viktor nicht reagierte, nochmals, eindringlicher, »Vic, pfeif, pfeif die her, jetzt!« Und Viktor pfiff.
Wow, wie du das hier einfach live aus dem Handgelenk irgendwie geschüttelt hast, One fehlerfrei take. Im One-Take zu lesen, ja. Ohne dass wir es irgendwie vorher vorbereiten und reinschneiden mussten. Hast du das jetzt ja auch teilweise auswendig?
Du hast ja gesehen, ich habe das Buch weggelegt, ja. Und habe dann auswendig
einfach rezitiert. Ja. Wow, Wahnsinn. Ich hatte das Gefühl tatsächlich bei der Stelle, das ist ja der Moment, nicht wo die sich zum ersten Mal treffen, aber zum ersten Mal so richtig zusammenkommen,
ja.
die drei. Ab da ging es so richtig los im Buch.
Ja, das ist eigentlich so, dass ab da nimmt der Drive richtig zu.
Ja. Also. Und aber dir ist das jetzt, wir haben jetzt viel drüber geredet, es hat viel mit dir zu tun,
ja.
Aber du hast dich nie unter so einem Wagen vor der Polizei versteckt.
Ich habe mich nie unter so einem Wagen vor der Polizei versteckt, wobei ich mich schon ein paar Mal vor der Polizei verstecken
wirklich?
Musste.
Ja, ja. Ja, da reden wir dann aber morgen drüber.
So, ja, können wir machen. Aber es vermischt sich natürlich schon vieles mit meinem Leben. Pascal schreibt ja auch Geschichten. Und die Geschichten stehen auch im Buch. Also
so ein bisschen Inception-mäßig.
Genau, ein bisschen Inception-mäßig.
Und als hättest du das Ende zuerst geschrieben, ergeben die irgendwie auch dann Sinn im thematischen ganzen Zusammenhang.
Ja.
Am Ende denkt man sich, ah, okay.
Ach, deswegen
wurden die Geschichten erwähnt.
Und es gibt eine Geschichte gibt es zum Beispiel, die ist ganz am Anfang, im ersten Kapitel. Da geht es um die sogenannte Hunnen-Gang, die auch eine Rolle spielt in dem Buch. Das sind so die lokalen Drogendealer, so ein bisschen so eine Gangster, so eine Gangster-Gang eigentlich. Mhm. Und die gab es auch in dem Ort, in dem ich aufgewachsen bin.
Echt?
So ähnlich, und wenn man irgendwie Weed kaufen wollte,
ist man zu der Gang gegangen.
Und die Geschichte, die schon in dem ersten Kapitel drin ist, die Pascal geschrieben hat, diesem Freund von mir wirklich so passiert.
Ach so, das ist eins zu eins so.
Ja, ich habe ganz viel in der Recherche für das Buch mit alten Schulfreunden von früher telefoniert.
Die und sich mega gefreut haben. Geil, dass du dich meldest.
Ja,
und so.
Ja, ja, aber hast du Inhalt für mich?
Ich brauche hier Content für ein Buch.
Und ja, das ist eine Story, die ist ein Kumpel von mir, ist die passiert.
Ja, das ist wirklich sehr spannend zu sehen, wo es sich überlappt und wo nicht und auch gar nicht auseinanderzuhalten, weil es ja in dem Buch so dicht Sinn ergibt als eigenständige Geschichte. Das hast du hier noch mal ein Kompliment, sehr schön verwoben.
Vielen Dank.
Ja, wer das selber jetzt nachlesen möchte, kann das tun. Auf manvergisstnichtwiemanschwimmt.de findet ihr alle Links, wo man es bestellen kann. Sucht euch einfach einen raus. Es ist völlig egal. Hauptsache ihr bestellt's. Und dann lest doch mal rein.
Mich würde unfassbar freuen. Vielen, vielen, vielen Dank für alles. Tag und dir auch nochmal vielen Dank.
Ja, ich stelle dir nachher eine Rechnung für meine Dienste als
Freund. Vom Management.
Genau.
Unser Manager gibt mir eine Rechnung von dir.
Da meldet sich jemand bei dir.
Meldet sich jemand.
Ganz vielen Dank. Und wir hören uns, wie gesagt, mit einer ganz normalen Folge morgen wieder.
Yes.
Und dann danke fürs Hören und tschüss.
Tschüss.
Gefühlte Fakten mit Christian Huber und Tarkan Bakci.